Ja, wir wollten quasi eine kleine Segeltour machen auf dem Nil über eine Nacht. Und es gibt da eben keine Reiseagenturen im sprichwörtlichen Sinn. Man muss einfach wirklich auf die Straße gehen und so ein bisschen rumfragen, wo es das gibt. Weil man kann es sonst nur online buchen. Online ist alles teuer und man weiß jetzt, das sind halt die ganzen internationalen Firmen, die da quasi sich dran bedienen und verdienen und nicht unbedingt die Locals. Und ich bin Fan davon, mein Geld den Locals zu geben, um eben auch diese Wirtschaft anzukurbeln. Ja, und dann sind wir auf die Straße gegangen, haben einen Typen ausfindig gemacht, der eigentlich erstmal super nett war und mehrere Sprachen gesprochen hat, unter anderem auch Deutsch und Englisch und Spanisch, und ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Leider blieb es halt nicht dabei. Die Reise endete ein bisschen anders als gedacht. Nämlich, er war nachher irgendwie völlig auf Drogen und völlig durchgeknallt, und wir hingen quasi auf diesem Schiff mit ihm fest, zu viert, also meine Freundin, ich, er und noch der Captain. Ja, und kamen halt so in richtig beschissene Situationen, weil er auf einmal völlig durchgedreht ist und uns gedroht hat.
Stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt auf einem Segelboot auf dem Nil. So genau die Reise, auf die du dich gefreut hast und die du lange geplant hast. Sonne, Wasser, Wüste und weit und breit keine Menschenseele. Ihr treibt so vor euch hin, du beobachtest die Krokodile und die Landschaft und genießt deinen Urlaub. Und plötzlich kippt die Stimmung an Bord. Der Mann, der euch die Tour verkauft hat, wird immer aggressiver und irgendwann merkst du, ach du Scheiße, hier draußen ist niemand, der einfach dazukommt und helfen kann. Corinna hat genau das erlebt. Sie war stundenlang mit diesem Mann auf dem Boot und musste am Ende sogar um ihr Leben laufen. Und trotzdem sagt sie heute, die meisten Menschen sind gut. Ich wollte von ihr wissen, wie man nach so einer Erfahrung weiterreist, ohne ständig Angst zu haben. Corinna ist leidenschaftliche Backpackerin. Sie reist am liebsten allein oder zu zweit. Spontan, mit Rucksack und meistens auch ohne Rückflugticket. Und hat dabei wahrscheinlich mehr erlebt als die meisten von uns in 10 Urlauben. Bevor wir mit ihr nach Ägypten aufbrechen, wollte ich von ihr wissen, wie sie eigentlich am liebsten unterwegs ist. Es geht um 2 Reisen, die ziemlich anders gelaufen sind als geplant. Und darum, wie man unterwegs auf sich aufpasst, ohne sich von Angst die eigene Freiheit nehmen zu lassen.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Wie reist du am liebsten?
Am liebsten tatsächlich entweder alleine oder halt mit einer Freundin oder so oder einer Person, wo ich halt weiß, das Reisen funktioniert gemeinsam. Und dann am besten spontan. Also Hinflug, ja. Die erste Nacht noch, okay. Und ab da am liebsten schon gar nichts mehr. Also am allerbesten ist es ohne Rückflugdatum. Weil sobald ein Rückflugdatum steht, ist man schon irgendwo innerlich gestresst. Und wenn es Monate im Voraus ist... Aber wenn das Datum steht, ist er schon so, oh Gott, ich muss irgendwie in der Zeit das Land zum Beispiel schaffen. Also ich suche mal immer so ein Land aus und das möchte ich dann auch am Stück quasi bereisen. Weswegen ich eigentlich immer so mindestens 1 bis 2 Monate am Stück reisen gehe, dass ich es halt auch schaffe. Und genau, aber halt mit einem Rückreisedatum ist immer so, okay, ich muss es halt einmal rumgeschafft haben.
Du bist nach Ägypten gereist und hast da einiges erlebt. Magst du uns davon erzählen?
Also die Kurzfassung. Ich bin mit meiner Freundin Backpacken gewesen und war der Meinung, ich kann auch Ägypten bereisen mit dem Rucksack, sprich ohne in Resorts zu bleiben und einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch, was man halt normalerweise nicht so in Ägypten macht. Ja, wir wollten quasi eine kleine Segeltour machen auf dem Nil über eine Nacht, und es gibt da eben keine Reiseagenturen im sprichwörtlichen Sinn. Man muss einfach wirklich auf die Straße gehen und so ein bisschen rumfragen, wo es das gibt, weil man kann es sonst nur online buchen. Online ist alles teuer und man weiß jetzt, das sind halt die ganzen internationalen Firmen, die da quasi sich dran bedienen und verdienen und nicht unbedingt die Locals. Und ich bin Fan davon, mein Geld den Locals zu geben, um eben auch diese Wirtschaft anzukurbeln. Ja, und dann sind wir auf die Straße gegangen, haben einen Typen ausfindig gemacht, der eigentlich erstmal super nett war und mehrere Sprachen gesprochen hat, unter anderem auch Deutsch und Englisch und Spanisch, und ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Leider blieb es halt nicht dabei. Die Reise endete ein bisschen anders als gedacht. Nämlich, er war nachher irgendwie völlig auf Drogen und völlig durchgeknallt, und wir hingen quasi auf diesem Schiff mit ihm fest, zu viert, also meine Freundin, ich, er und noch der Captain. Ja, und kamen halt so in richtig beschissene Situationen, weil er auf einmal völlig durchgedreht ist und uns gedroht hat. Ja, so richtig krasse Psychospielchen, wo ich halt zum allerersten Mal in meinem Leben nicht wusste, ob ich hier lebend wieder rauskomme oder nicht. Und ja, da gehen natürlich verrückte Sachen in deinem Kopf rum, ne? Was du jetzt halt machst, was du nicht machst. Und einfach die Hoffnung, hier halt, ja, tatsächlich wieder lebendig rauszukommen, ne?
Verständlich. Wie bist du denn aus dieser Situation rausgekommen? Weil ihr seid ja auf dem Boot. So, du kannst ja nicht einfach springen und schwimmen. So, gerade im Nil gibt's ja auch Krokodile?
Genau, gibt's Krokodile, ist es richtig. Die sind tatsächlich weiter südlich gewesen. Also grundsätzlich wäre das jetzt irgendwo eine Option gewesen, die ich natürlich auch in Betracht gezogen hatte. Aber da der Guide mehrere Sprachen gesprochen hatte, konnte ich mich mit meiner Freundin nicht absprechen, was wir denn machen, in einer Sprache, die er nicht verstanden hätte. Und da er sowieso, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe tatsächlich noch Sprachaufnahmen von ihm. Wenn du einen falschen Blick gemacht hast oder einmal falsch geatmet hast, ist er schon ausgerastet. Deswegen, also reden mit ihr wäre sowieso nicht möglich gewesen. Oder allein schon Blickaustausch war quasi nicht möglich. Man musste mit dem wirklich ganz, ganz vorsichtig umgehen. Und irgendwie habe ich einen Weg gefunden, das so, ja, mit ihm so zu kommunizieren, dass er weiterhin einfach nur redet und droht, aber nicht tatsächlich macht. Und nachdem wir 5 Stunden diesem Psychoterror ausgesetzt waren, indem wir weiterhin einfach den Nil runter entlang geschippert sind, wo weit und breit einfach keine Menschenseele zu sehen war, also war auch nichts mit irgendwie Hilfe rufen oder so, musste meine Freundin tatsächlich einmal ganz, ganz dringend auf Toilette. Und sie war die ganze Zeit eigentlich ruhig und hat sich schlafen gestellt, weil sie gar nicht mit ihm klarkam. Und er sie auch einmal, ja, auch physisch quasi fast angegangen hatte. Ich hatte tatsächlich auch ein Messer hinterm Rücken und so, das ich mir vorher aus der Küche geholt hatte auf die Schnelle. Ja, es ist alles ein bisschen sehr wirrbar gewesen. Auf jeden Fall musste sie so dringend auf Toilette, dass der Captain es dann irgendwie geschafft hat, Richtung Ufer zu gleiten, während ich trotzdem noch mit diesem Guide quasi oder ihn halt weiter in meinem Gesicht hatte, sodass er gar nicht mitbekommen hat, dass wir jetzt tatsächlich immer weiter Richtung Ufer navigieren. Er hat es dann erst gemerkt, als es dann schon zu spät war und wir schon quasi an Land angedockt hatten. Und es war auch die erste und einzige Stelle, wo tatsächlich Menschen waren, die gerade Wasser geholt haben. Das heißt, dementsprechend konnte er dann nicht sofort wieder ausrasten, sondern war auch erstmal kurz perplex und hat geguckt, und was ist. Und genau, dann ist sie erstmal kurz von Bord gegangen, hat gepinkelt. Ich musste sitzen bleiben, weil ich hatte das Messer hinterm Rücken. Abgehört, wenn ich jetzt auch aufstehe, dann sieht er das vielleicht direkt. Ja, als sie dann halt wieder kam, bin ich aufgestanden. Also das Messer war so unter meinem Sitz. Man hat es nicht sofort gesehen, aber hätte er halt ein bisschen genauer hingeguckt, wär's da gewesen. Und weil sie aber gerade wieder kam und ich aufgestanden bin, war seine Aufmerksamkeit eben auf uns und nicht auf meinem Platz. Und dann bin ich von Bord gegangen, hatte mein Handy, bin auch hinter dem Busch und habe halt da geguckt, okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt weg? Wo befinden wir uns gerade überhaupt? Und Google Maps hat angezeigt, dass 150 Meter weiter war eine Straße. Eine Hauptstraße. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe auf gar keinen Fall wieder zurück auf dieses Boot. Und dann habe ich nur gedacht, jetzt muss ich meine Freundin wieder runterbringen, weil die ist ja wieder aufs Boot draufgegangen. Und dann bin ich einfach zurückgegangen und habe gesagt, von wegen, ne, vielen Dank bis hierher. Ich habe gesehen, hier oben ist eine Straße, wir müssen ja ganz dringend einen Bus bekommen. Wir steigen hier jetzt aus. Und ja, der Guide wollte uns natürlich zuerst nicht gehen lassen. Ich habe den Captain aber im Hintergrund schon gebeten, uns unsere Sachen bitte von Bord zu bringen. Und teil meine Freundin von wegen, jetzt komm. Sie hat auch zum Glück sofort reagiert und ist dann auch gekommen. Genau, dann kamen alle mit von Bord. Der Guide kam natürlich nur mit von Bord und hat weiter diskutiert. Die ganze Zeit standen diese anderen Menschen noch um uns herum und haben so ein bisschen natürlich geguckt. Also alle natürlich kein Englisch verstanden. Haben nur gesehen, da sind 2 weiße Frauen, leicht bekleidet, mit einem Rucksack. Mit 2 afrikanischen Männern und ein bisschen Tumult, so ungefähr, von außen halt. Der Guide wollte dann natürlich noch sein Geld haben, was ich ihm auch sehr gerne gegeben habe. Habe ich vorher schon alles abgezählt, also ja, um Trinkgeld. Habe ich ihm auch noch was gegeben.
Ja, man will ja in dem Moment auch einfach nur aus der Situation raus, ne? Also.
Richtig, genau. Und er wollte uns dann unbedingt zur Straße begleiten. Nur von wegen, hier ist es ja nicht sicher und so mitten im Nirgendwo. Ja, genau. Und dann, ja, habe ich auch immer nur wieder versucht, ihn zu beschwichtigen, dass es wirklich okay ist. Also ich sag mal, mein Trick mit ihm war, dass ich ihn tatsächlich die ganze Zeit wie einen normalen Menschen behandle und in einem normalen Ton mit ihm rede. Also weder Panik noch Angst noch sonst irgendwas mitschwingen lasse, sondern einfach nur das normale Mensch, normales Gespräch, so wie du und ich jetzt gerade, um ihn so auf so einem Niveau halt zu halten, wo er nicht noch mehr ausrastet, weil er hat es ja schon sehr gut geschafft, sich selber in Rage zu reden. Und genau, als ich dann mehrfach gesagt habe, dass wir, ne, das vielen Dank, so bis hierhin war nett, muss nicht mitkommen, das darf mir auch alleine. Und immer wenn wir ein paar Schritte gegangen sind, ist er uns hinterhergegangen, dann sind wir wieder stehen geblieben, dann wieder weitergegangen. Also das ganze Stop and Go ging so 3-4 Mal. Bis dann der Captain sich endlich mal eingeschalten hat und irgendwas auf ihm zu Arabisch gesagt hat, so nach dem Motto, jetzt lass sie doch einfach mal gehen. Dann war die Aufmerksamkeit wieder auf dem Captain und derzeit konnten wir uns ein bisschen weiter entfernen, was er nicht gemerkt hat. Und dann hatten wir schon 20 Meter oder sowas zwischen uns gebracht. Und dann habe ich nur noch gesagt, lauf. Genau, und dann sind wir aber nur noch gerannt, sind zur Straße gerannt. Ich bin der Meinung, dass uns auch irgendjemand hinterhergerufen hat. Ich weiß nicht, von den Menschen oder sonst irgendwer, Uber, Uber. Ne, so holt ein Uber. Ich dachte, erstmal weg hier. Oh ja, und dann sind wir wirklich auf die Straße gerannt mit hier fuchtelnden Armen wie im Film, um irgendjemanden zum Anhalten zu bewegen. Es hat aber keiner angehalten. Es sind einfach alle um uns herumgefahren, haben uns nur blöd angeguckt, ausgehupt oder sonstiges. Und das Gute war aber, dass noch ein bisschen weiter war tatsächlich eine Tankstelle. Und dann sind wir eben zu dieser Tankstelle hin. Und ja, ich habe dann schon mal Google Translate eingegeben, dass wir eben Hilfe brauchen, dass uns ein Verrückter auf Drogen versucht, irgendwie zu vergewaltigen, umzubringen oder was auch immer. Hab das den Tankstellenangestellten ins Gesicht gehalten. Und die waren natürlich nur völlig perplex und gucken uns an und wussten nicht, was los ist. Und dann kam zum Glück der Tankstellenmanager raus, der perfektes Englisch gesprochen hat, der die Nachricht gelesen hat und uns dann nur anguckt und sagt von wegen, you're safe now. Und in diesem Moment haben wir beide nur angefangen zu schluchzen, zu heulen. Wir waren, das ganze Adrenalin der letzten 5 Stunden ist da halt wirklich einmal alles abgesackt. Und ja. Und dann kam auch schon die Polizei, die zufällig tanken wollte. Ja, sowas. Und ab da nahm alles seinen weiteren Lauf, genau.
Und der wurde dann auch erwischt und das wurde geahndet in irgendeiner Form?
Genau. Wir haben die nächsten 7 Stunden auf der Polizeiwache verbracht. Er wurde in der Zeit noch gefasst. Also, weil ich hatte einen Ausweis von ihm fotografiert. Das heißt, die wussten, wie er heißt. Und wir haben auch gesagt, ne, der ist hier auf dem Boot unterwegs. Die hatten das Boot und haben dann tatsächlich ein Schiff rausgeschickt und haben den noch auf dem Wasser festgenommen. Und ja, auch ins selbe Revier gebracht, wo wir waren. Deswegen haben wir es gehört, dass er da war. Und von den Polizisten später haben wir erfahren, also mit dem wir im Nachhinein noch in Kontakt standen, dass er 3 Jahre Haft bekommen hat.
Der Typ sitzt 3 Jahre in Haft. Corinna und ihre Freundin sind in Sicherheit. Zeit, einmal durchzuatmen. 3 Dinge, die du dir aus dieser Geschichte mitnehmen kannst. Erstens, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass überall Internet ist. Also lad dir deine Karten vorher aufs Handy. Dann hast du deine Route auch ohne Netz dabei. Bei Corinna war genau das entscheidend, weil ihr die Karten-App eine Straße gezeigt hat, die nur etwa 150 Meter vom Ufer entfernt war. Zweitens, sichere wichtige Informationen, bevor du sie brauchst. Wenn du privat was buchst, kannst du zum Beispiel den Ausweis deines Gegenübers, das Boot oder das Kennzeichen fotografieren. Bei Corinna war genau so ein Foto später wichtig, um den Mann zu identifizieren. Und drittens, bereite dich auch sprachlich auf einen Notfall vor. Schreib dir einen wichtigen Satz vorher in der Übersetzungs-App auf. Am besten so, dass du ihn auch offline abrufen kannst. Wenn es ernst wird, musst du dann nicht erst nach den richtigen Worten suchen. Und eine Figur war die ganze Zeit mit an Bord, über die wir noch gar nicht richtig gesprochen haben. Der Captain.
Okay, heftig. Aber du hast vorhin kurz den Captain erwähnt. Wo war der die 5 Stunden lang? Hat er sich das so angeguckt? Oder?
Ja, im Prinzip ja. Der konnte aber nichts machen. Also ich mache ihm auch gar keinen Vorwurf. Das ist, er war ihm körperlich schon unterlegen. Er war auch ein bisschen älter. Und immer wenn er versucht hat, irgendwas zu machen, ist der Typ komplett ausgerastet. Der ist einfach, also man hat keine Chance gehabt, sobald du auch nur einen Piep sagst oder der Captain hat zum Beispiel der hat irgendeine SMS bekommen, sein Handy hat vibriert. Und dann hat er nur aufs Handy geschaut. Der hat gar nichts gemacht, der hat nur geguckt und da ist er schon komplett ausgerastet. Ne? Also es war wirklich so ein falsches Wort, ein falscher Blick und du kannst es vergessen und das hat der Captain dann auch gecheckt und hat gewusst, er kann nicht. Das einzige Mal, wo er tatsächlich eingegriffen hatte, war als eben, wie gesagt, ich hatte ja das Messer hinterm Rücken. Der Guide ist halt einmal in die Küche und wollte halt das Messer holen. Das war kurz bevor meine Freundin halt angehen wollte. Und er hat halt das Messer nicht gefunden. Glücklicherweise, weil ich es hatte. Und genau, und da wollte sie quasi einfach nur so angehen. Und da ging der Captain dann zum ersten Mal dazwischen. Und ja, hat dann quasi so seinen Teil damit erledigt. Und er hat uns an den Ufer gebracht, da wo Menschen waren. Also grundsätzlich, er hat das getan, was er quasi konnte. Und das ist dann okay gewesen, ja.
Und wie macht man von da aus weiter? Ihr werdet ja danach nicht noch 2 Wochen schönen Ägyptenurlaub dran gehängt haben, oder?
Doch, tatsächlich. waren wir, ich glaube, tatsächlich sogar noch 2 weitere Wochen da, ja. Also wir waren natürlich erstmal ja völlig schockiert und nach der Nacht auch noch auf der Polizeiwache. Wir wollten einfach nur diesen Ort hinter uns lassen und wollten weiter. Und ich hatte auch schon, also Luxor war unser nächster Ort. Da hatte ich schon den Airbnb-Menschen, was wir da gebucht hatten, den hatte ich da schon in Kenntnis gesetzt, dass wir halt nicht pünktlich kommen. Und habe ihm dann nur kurz geschrieben, was passiert ist. Und als wir halt irgendwann von der Polizei dann auch fertig waren, ne, hat es immer so ein bisschen Updates gegeben, dass wir jetzt halt doch auf dem Weg sind. Und wir kamen dann, wir haben echt den allerletzten Zug noch geschafft in der Nacht und kamen dann mitten nachts um 2:30 kamen wir, glaube ich, in Luxor an. Und er hat tatsächlich auch so lange auf uns gewartet und uns abgeholt. Und er hat uns direkt zeigen wollen, dass nicht alle afrikanischen Männer so sind. Und wollte quasi direkt diese Tat wieder gut machen. Und das hat natürlich auch richtig gut getan, dass man sich halt schon irgendwie gesehen fühlt. Und ja, dass er halt wirklich, also er hat sich wirklich um uns gekümmert. Ne? Wir haben so eine kleine Extra-Wurst bekommen. Und das hat dann auch schon so ein bisschen geholfen und auch mit ihm drüber zu reden und seine Sicht der Dinge auch. Ne, dass er auch völlig schockiert war, dass es so abgelaufen ist, weil oft denkt man ja von wegen, ja, so ist es halt in solchen Ländern. Und gerade mit diesen Mentalitäten und gerade unter Männern und dass aber genau so ein Mann mit dieser Mentalität eben auch gesagt hat, von wegen, nein, das war absolute Scheiße und das hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen, das hat schon auch geholfen.
Wenn dich in so Situationen jemand ernst nimmt und dir zuhört, das ist wahnsinnig viel wert.
Absolut, genau. Auch das auf der Polizeiwache, wir waren ja auch nicht bei der Touristenpolizei, wir waren ja bei der echten Polizei. Auch dass wir da ernst genommen worden sind und auch, dass die nicht irgendwas Komisches versucht haben. Ich habe ja ab dem Moment auch gar niemand mehr vertraut. Also wir waren ja in diesem Büro auf einmal mit irgendwie 5 oder 7 männlichen Polizisten. Wie gesagt, wir immer noch irgendwie in kurze Hose und Tanktop und so, weil wir vom Boot kamen. Da fühlt man sich am Anfang erstmal so richtig scheiße, ne? Und dass das aber auch alles dann auch gut gegangen ist und die uns zugehört haben. Wir wurden auch am Ende tatsächlich 3 Richtern vorgeführt, was es normalerweise auch nicht gibt. Hat man schon gesehen, der Fall wird ernst genommen und das war auch schon auch wirklich gut.
Und der ist dann quasi, war nicht von Anfang an weird, also ihr seid ja auf das Boot, hätte er da schon rumgebrüllt, wäre der nicht drauf, sondern es hat sich dann erst so im Laufe der Fahrt entwickelt quasi. Habt ihr den Drogen nehmen sehen?
Also er war schon ein bisschen komisch. Nicht von Anfang an. Also ich sag mal so, wir haben ihn am Tag vorher kennengelernt. Da war alles cool. Am nächsten Tag kam er auch schon mal nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Und das war alles schon ein bisschen nervig und man konnte ihn nicht erreichen, weil sein Handy war aus. Und da waren wir eigentlich auch schon kurz davor, irgendwie das Ganze aufzugeben. Ich hatte aber schon eine Anzahlung geleistet und deswegen haben wir ihm doch noch gewartet. Und irgendwann schickte er dann doch ein Taxi, um uns dahin zu bringen, wo wir hin sollten. Und da haben wir eigentlich schon gedacht, von wegen, eigentlich, nee. Der hat uns so blöd behandelt und so lange warten lassen und jetzt irgendwie noch nicht mal eine Entschuldigung. Und das fanden wir tatsächlich schon alles doof. Und als wir da waren, war auch unser Plan, dass wir nur unsere Anzahlung wieder nehmen und gehen. Jetzt war es aber so, dass zum einen wollte ich unbedingt diese Segelnacht, diesen Segelturn quasi machen. Und als wir ankamen, hat er auch gemeint, ja, aber guck mal, jetzt habe ich extra für euch das hier so schön hergerichtet mit schönen Kissen und bla. Und hier, und das ist der Captain. Und der Captain war halt wirklich sofort Sympathieträger. Und der sitzt auch extra für euch und so weiter hier. Und na, jetzt guckt doch einfach mal. Ja, und dann haben wir halt wirklich überlegt, sollen wir oder sollen wir nicht. Ne? Und dann haben wir halt diese Felucca gesehen, die halt schon wirklich ganz, ganz süß hergerichtet war. Und genau, wie gesagt, der Captain war eben auch sehr nett. Ja, und haben uns da quasi belabern lassen. Hätten wir auf unser ursprüngliches Bauchgefühl gehört, wären wir nicht drauf gestiegen.
Ja, hatte ich das, würdest du sagen, auf deinen Reisen vorsichtiger gemacht oder mehr auf dein Bauchgefühl vertrauend?
Also grundsätzlich, was Männer angeht, eher ja, aber gar nicht mal so sehr. Also weil grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass die meisten Menschen gut sind. Und dass die Chance, in so eine Situation oder einem wirklich bösen Menschen zu begegnen, zum Glück relativ gering ist. Klar, passiert es oft genug und man kennt bestimmt auch immer über Ecken irgendwelche Menschen, wo was passiert ist, aber knock on wood, dass es doch hoffentlich eher die Ausnahme ist für die meisten Menschen eben. Und zudem könnte ich sonst auch gar nicht mehr so richtig reisen, wenn ich mich jetzt komplett verstecken würde und gar niemandem mehr vertrauen würde. Also ich bin zum Beispiel auch Fan von Couchsurfing. Ich liebe Couchsurfing. Da übernachtest du bei irgendeiner fremden Person auf der Couch. Du kennst dich vorher nicht. Da kann auch wunderbar was passieren. Aber ich habe dadurch schon so tolle Menschen auch kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hätte, wenn ich mich das nicht getraut hätte. Oder ich bin durch komplett Argentinien, bin ich per Anhalter gefahren. Gut, da kommt der Schwabe in mir durch. Ich wollte die Busse nicht bezahlen. Ja, ich habe den Daumen rausgehalten. Und tatsächlich bin ich mit einem Truckdriver, mit dem ich am Ende gefahren bin, mit dem ich bin ich heute noch in Kontakt. Fast 10 Jahre später.
Das ist cool. Aber ja, ich denke mir, weil du vorhin gesagt hast, es ist ja eher die Ausnahme, gibt es halt auch immer Personen, die diese Ausnahme sind. Ne? Und das tröstet dich dann in dem Moment relativ wenig.
Das stimmt. Ich will das auch gar nicht schönreden, dass es das nicht gibt, ohne Frage. Ich merke nur selber an mir, dass ich war jetzt auch seitdem auch schon wieder ein paar Mal reisen. Ich kam vielleicht einmal noch in eine komische Situation, wo ich dann auch im Nachhinein noch gefragt habe, okay, ist es hier denn sicher zu laufen? Und wo ich mich dann auch nachts dazu entschieden habe, nicht zurückzulaufen zum Hostel, sondern tatsächlich mit dem Taxi zu fahren. Was ich früher, glaube ich, nicht gemacht hätte. Also an so Kleinigkeiten. Ich glaube, als ich dann so das Gefühl habe, der Vibe hier irgendwie in dieser Gasse oder in dieser Ecke oder wo auch immer ich mich irgendwie befinde oder hin muss oder durch muss. Ich glaube, wenn ich da mittlerweile ein komisches Gefühl habe, dann höre ich da mittlerweile drauf. Das habe ich früher so ein bisschen manchmal eher ignoriert.
Ich finde auch dieses Couchsurfen, finde ich wild, muss ich sagen. Aber da bist du auch mal in blöde Situationen gekommen oder lief das immer gut?
Ich war 2 Nächte bei diesem Typen, der hatte super Referenzen und er hatte eine super schöne Wohnung zwischen 2 Orten in einem der riesigen Hochhäuser oben im 23. Stock. Mega geile Aussicht, direkt am Meer, richtig schön. Ich hatte dort mein eigenes Zimmer, genau, hab gedacht, geil, richtig cool. Am ersten Abend, ne, man trinkt ja dann auch immer so ein bisschen was, man ist ja sozial, bisschen Bierchen und so und wollten dann noch eigentlich feiern gehen. Ja, und da kamen wir schon so ein bisschen zu nah und ich trage beim Reisen immer einen Ring, dass ich immer sagen kann, ne, mein Mann und so weiter, es hält tatsächlich niemanden davon ab, gar niemanden, aber so hätte man zumindest eine Story, dass man halt sagen kann, ja, da ist jemand als, also immer noch besser als unbedingt, da ist gar niemand.
Ja, ein anderer Mann hat mich schon für sich beansprucht, leider, weil mein Nein reicht nicht, aber jemand hat schon sein Handtuch auf mich gelegt. Naja. Oh, ich merke direkt, wie meine Halsstange ein bisschen anschwillt. Okay, sorry, ja, red weiter.
Leider genauso. Genau, seine Argumentation war dann auch von wegen, ja, aber weiß ja, andere Postleitzahlen und so. Und ich so, oh, nein. Genau. Er hat dann trotzdem versucht, mich zu küssen. Im Aufzug, das heißt, enger Raum, war da ein bisschen doof. Hab ihn natürlich von mir weg. Ich so, nein, wirklich nicht, ne? Und er so, ja, na, glaub mir, der Sex mit mir ist grandios. Und was denn, also richtig bescheuert auch. Wo ich auch denke so, nein, einfach nein. Genau, dementsprechend war die Stimmung auch am nächsten Tag so ein bisschen komisch erstmal. Wir haben es dann auch so ein bisschen wegignoriert und haben einfach normal weiter miteinander wieder gesprochen. Er hat tagsüber quasi gearbeitet, das heißt, ich war dann auch alleine. Und wir haben dann aber auch weiter normal kommuniziert und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann ist das jetzt gegessen. Jetzt war es aber so, an dem Abend hatte sein Bruder Geburtstag. Und er hat mich dazu eingeladen, mit zu dem Geburtstag zu kommen. Was an sich ja mega ist, weil genau deswegen liebe ich auch Couchsurfing, weil du machst diese Local Experiences und bist bei Einheimischen zu Gast und lernst so eben noch viel mehr Leute kennen und lebst eben das Leben, was die leben. Ne? Wir haben einen riesen Barbecue veranstaltet und ja, da waren ganz tolle Menschen und es war wirklich richtig schöner, toller Abend. Natürlich haben wir auch wieder was getrunken. Ich habe übrigens seit 1,5 Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr. Genau, auf jeden Fall da war ich dann doch, oder wir beide waren ja ziemlich angetrunken, betrunken, wie man es nehmen möchte. Und sind dann nach der Party halt nach Hause. So, er wollte dann unbedingt weiter Party machen. Er war so richtig in Stimmung. Und ich habe aber gesagt, ich muss morgen früh um 7 Uhr raus, weil ich will den ersten Bus kriegen, um dann weiterzufahren. So, dann bin ich quasi in mein Zimmer gegangen, wollte mich gerade umziehen. In dem Moment macht er im Wohnzimmer die Musik auf die lauteste Lautstärke von seiner sehr guten Anlage und kommt in mein Zimmer. Während ich mich gerade umziehen wollte. Und ich so, hallo? Und er so, hier, komm, Party, Party. Und ich so, nein. Ich so, ich habe gesagt, ich muss schlafen, geh raus. So, dann ist er wieder rausgegangen. Hab die Türe zugemacht, ich hab mich umgezogen, bin ins Bett gegangen. Und weil es so mega laut war, habe ich halt die Decke über den Kopf gezogen, ne, dass es halt so ein bisschen puffert. Weswegen ich auch nicht gehört habe, dass sich meine Türe wieder geöffnet hat. Stattdessen habe ich nur gemerkt, wie er auf einmal sich neben mich ins Bett legt. Und dann bin ich natürlich ausgerastet und habe ihn aufs Übelste beschimpft und habe ihn rausgeschmissen wegen, was diese Scheiße denn soll. Er soll sich gefälligst verpissen und keine Ahnung. Und zum Glück ist er dann auch gegangen. Aber ab da habe ich gedacht, okay, irgendwie, das war jetzt gerade richtig uncool. Gegenüber von der Tür war quasi mein Bett und dazwischen eben so 1,5 Meter Platz. Und das Einzige, was ich in diesem Zimmer bewegen konnte, war der Nachttisch. Also habe ich den Nachttisch vor die Türe geschoben und habe dann noch meinen Rucksack zwischen Nachttisch und Bett geklemmt. Dass halt, ne, da so diese, ja, dass halt nicht aufgeht, weil ich konnte nicht abschließen. Ja, jetzt hat er aber über die nächsten 2 Stunden oder so immer wieder versucht reinzukommen. Und ich habe immer nur gesehen, wie sich so dieser Türknopf dreht. Manchmal nur so ganz, ganz langsam, ne? Und wenn er dann gemerkt hat, er kommt jetzt nicht rein, dann hat er auch wieder zurückgedreht, hat aufgehört. Als ich das gesehen habe, habe ich mich tatsächlich noch mit auf meinen Rucksack draufgesetzt und habe mit meinen Füßen auch noch mit zugedrückt. Wusste ja nicht, was passiert. Und teilweise hat es auch wirklich mit mehr Kraft versucht, also dass er wirklich dagegen gedrückt hat. Und zum Glück ging es aber nicht auf, einfach wegen der Positionierung von meinen tollen Sachen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, scheiße, was will er jetzt? Nur so, was macht er, wenn er tatsächlich reinkommt? Und wie komme ich hier wieder raus? Wie gesagt, ich befand mich im 23. Stock. Ich hatte ein Fenster, was aber sehr schmal war, schmal und längs, was man auch nur so nach innen kippen konnte. Und da ging es aber nur, also quasi es ging nach innen rein, Richtung Flur von diesem großen Haus, Foyer, wie auch immer. Und direkt vor meinem Fenster ging es natürlich erstmal diese 23 Stockwerke runter. Und links und rechts waren jeweils diese, ja, wie so ein Steg, der halt von der Haustür wegführt, auf den Flur drauf quasi. Und ich habe noch überlegt, wenn ich dieses Fenster öffne, könnte ich es ja schaffen, meinen Rucksack so rüber zu schwingen auf die Seite. Und dass ich halt irgendwie hinterher springe und ins Geländer springe und dann halt rüberkletter. So, wie gesagt, ich war ja betrunken. Und habe dann auch gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwas mache, vielleicht sollte ich jetzt erstmal ein bisschen schlafen, weil ich kann nicht klar denken und jetzt gerade eben kann ich sowieso nichts machen. Bin dann auch erstmal weggedöst, weil ich natürlich auch völlig platt war und habe dann geträumt, dass ich genau das umgesetzt habe. Und als ich aber aus dem Fenster klettern wollte, dass dann ich das ganze Fenster mit Verankerung rausgerissen habe und den 23 Stockwerke runter saß, bin dann davon auch wieder aufgewacht und habe dann beschlossen, keine gute Idee. So, und als ich da wieder wach wurde, war was anders. Es war auf einmal still.
Es ist auf einmal still. Genau da lassen wir Corinna einen Moment stehen. Nachts im 23. Stock hinter ihrer Barrikade aus Nachttisch und Rucksack. Einmal durchatmen, 3 Lifehacks. Erstens, ein Türkeil kann im Zweifel ziemlich hilfreich sein. Ein einfacher Gummikeil oder ein Türstopper mit Alarm passt in jeden Rucksack und kann Türen sichern, auch wenn sie kein eigenes Schloss haben. Kostet nicht viel und kann dir im Ernstfall ein bisschen Zeit verschaffen. Zweitens, schau dir beim Ankommen kurz den Fluchtweg an. Wo ist das Treppenhaus? Wo ist der nächste Notausgang? Eine Minute reicht meistens schon und wenn nachts tatsächlich etwas passiert, musst du nicht erst anfangen zu suchen. Drittens, wenn dir unterwegs etwas passiert, melde es. Bewertungen und Referenzen auf Plattformen können anderen helfen, Situationen besser einzuschätzen. Wenn dir jemand komisch kommt, kannst du die Person blockieren, den Vorfall melden und deine Erfahrungen teilen. Zurück in der Nacht in Chile. Corinna liegt wach hinter ihrer Barrikade und lauscht. Warum es plötzlich so still ist, hört ihr jetzt.
Und ich habe nur gehorcht und habe gedacht, okay, wo ist der? Was macht er? Und ich habe aber unterm Türspalt gesehen, dass immer noch Licht draußen brennt. Und die Wohnung war so aufgebaut, dass sein Zimmer direkt gegenüber von meinem Zimmer war. Links zwischen uns beiden war das Badezimmer, wo ich auch noch Sachen drin hatte, die ich auch noch haben wollte. Und rechts ging es dann direkt Richtung Wohnzimmer und Küche. Das heißt, es war ein großer Raum, wo auch die Haustür war. Und ich war der Meinung, dass ich ganz leise Schnarchen vernommen habe. Hab aber gedacht, wenn ich jetzt diese Türe aufmache und der sitzt auf seiner Couch, dann guckt der schräg direkt auf meine Zimmertüre. Und mir so richtig wie so ein Psychofilm vorgestellt, wie er einfach nur da sitzt und auf meine Türe starrt und ich die aufmache und er dann losrennt oder keine Ahnung was. Dann habe ich mich erstmal ganz lange nicht getraut. Und als ich mir aber fast sicher war, dass ich Schnarchen vernehme, habe ich ganz, ganz leise meine Barrikade abgebaut und habe die Türe geöffnet. Er saß nicht im Wohnzimmer, aber genau, Festtagsbeleuchtung war halt noch an. Und ich war aber der Meinung, dass ich in sein Bett, also ich konnte so nur sein Fußende sehen, dass da auch eine kleine Wölbung war von seinen Füßen. Also war ich der Meinung, er liegt tatsächlich auch in seinem Bett. Also bin ich erstmal ganz leise schnell ins Bad, hab meine Sachen rausgeholt, bin wieder in mein Zimmer, wieder verbarrikadiert, Türe zu und hab erstmal meine Sachen eingepackt. Da war es um die Morgen zum 3. Und ich war auch immer noch völlig Banane. Also ich glaube, ich hatte da vielleicht eine Stunde geschlafen oder so. Und hab gedacht, okay, ich stell mir jetzt nochmal den Wecker auf 5. Der ist ja genauso betrunken wie ich. Der wacht auf gar keinen Fall vorher auf. Ne? Der wird einen Kater haben und alles Mögliche. Dann müsste ich ein bisschen Puffer haben und dann habe ich aber noch ein bisschen mehr Schlaf. So, also habe ich das gemacht. Wecker gestellt auf 5, nochmal kurz geschlafen. Und als ich wieder aufgewacht bin, war es immer noch genau gleich. Draußen war noch Licht an und ich habe immer noch sein Schnarchen gehört. Also habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt. Ich hatte einen, mittlerweile reise ich anders, ich hatte einen großen 60-Liter-Rucksack. Hinten einen, ich glaube, 25-Liter-Rucksack vorne und noch Plastiktüten mit Essen drin, die natürlich schön rascheln. Auch noch in der Hand. Ich war so schön voll bepackt. Hab aber so versucht, so leise wie möglich da rauszuschleichen. So. Ich hatte aber noch ein weiteres Problem. Die Terrassentür stand auf und direkt gegenüber war die Haustür. Die Haustür lässt sich nicht leise schließen, weil dieser Schließmechanismus schwerfällig war. Ich konnte die Türe ja nicht offen stehen lassen, weil durch die Terrasse hätte es einen Zug gegeben und die Tür hätte zugeknallt. Also muss ich diese Türe ja wieder zumachen. Ich habe gedacht, ich bin schlau. Ich stelle meinen Fuß einfach in die Tür und ziehe die Tür so weit ran, bis dieser kleine Penüppel in der Tür eben schon so halb drin ist, damit ich den Rest leise schließen kann mit einem kleinen Klick. Soweit die Idee. Ich stelle meinen Fuß in die Tür, ziehe die Türe ran. Dummerweise war ein Fuß an der falschen Stelle. Der war nicht weit genug drin und ich habe die Tür mit einem Knall zugemacht. Und ich so, was mache ich jetzt? Ich konnte ja nicht zum Aufzug rennen, weil bis der oben im 23. Stock ist, das dauert. Also bin ich Richtung Salida gerannt, also Ausgang, Exit. Häng ja überall diese Notausgangsschilder. So, hing direkt über einer Tür. Ich renne darüber, öffne diese Tür, renn rein, mach zu. Komplett schwarz. Ich sag, okay, erstmal nach dem Lichtschalter habe ich nicht gefunden, habe ich mein Handy angemacht. Und jetzt sehe ich, jetzt war ich in der Besenkammer. Ich bin in der Besenkammer gelandet und denk so, scheiße, was ist denn jetzt? Ich habe mich selber gefangen.
Wo ist dieser Salida?
Genau, wo ist dieser, wo sind die Treppen? Ich so, hä, so in einem Feuer wäre das richtig scheiße gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, jetzt erstmal hier drin. Erstmal Türe ist ja zu. Also habe ich mich erstmal gegen die Türe gestemmt, habe die auch schön zugehalten und war still und dunkel, habe erstmal nur gelauscht. Und dann hörte ich auch was im Flur. Irgendjemand hat eine Türe aufgemacht, ist im Flur rumgelaufen. Ich wusste jetzt nicht, war es er, war es ein Nachbar. Auf jeden Fall habe ich erstmal relativ lange noch da drin verharrt. Ich glaube mindestens 10 Minuten oder so, bis ich sicher war, dass er wieder weg ist. Und dann habe ich ganz vorsichtig die Tür aufgemacht und habe rausgeguckt. Der Flur war leer und da sehe ich auch die Türe. Es ging um die Ecke, nicht geradeaus. So, also bin ich aus meinem Versteck raus, bin die Türe raus und bin dann, ich glaube, 10 Stockwerke so zu Fuß runter und habe mir dann unten irgendwie noch den Fahrstuhl geholt, bin dann die restlichen 15 Etagen oder so dann mit dem Fahrstuhl runter und einfach nur raus und Richtung Straße und habe dann einfach nur noch, ja, das nächste Taxi gerufen und bin zur Bushaltestelle.
Heftig. Und nie wieder was von dem gehört, hoffentlich. Und Polizei hast du...
Doch, tatsächlich. Er hat mir kurz danach, irgendwann gegen 9 oder so, glaube ich, hat er mir geschrieben von wegen, ach, dass ich ja schon weg sei und er hofft, es geht mir gut. Also als wäre nichts gewesen. Ich habe gedacht, also wenn mich verarschen hier. Ja, ich habe ihn natürlich sofort Couchsurfing gemeldet und alles und blockiert und da wurde auch sein Profil wurde auch gelöscht. Ja. Also das war...
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich sagen. Also das sind ja genau die Ängste, die man vielleicht als alleinreisende Person hat und sich dann denkt, naja, muss ich jetzt auch nicht verrückt machen. Also ne, das Böse lauert ja auch nicht hinter jeder Ecke und dann erzählst du so eine Geschichte und ich denke mir, alles klar, okay.
Ja, ja, kann, muss nicht. Alles kann, nichts muss. Ja, ich meine auch da rein theoretisch, ne, ich meine am ersten Abend hat er ja schon so getan und hat es nicht unbedingt akzeptieren wollen. Ich hätte natürlich auch einfach am nächsten Tag schon gehen können. Aber der Schwabe bleibt bequem, hat eine Nacht noch kostenlos dort und möchte auch da noch eine Nacht bleiben, war ja eigentlich ganz hübsch dort. Ja, selber schuld, würde ich sagen.
Ja, das ist wahrscheinlich in Relation zu den vielen, vielen, vielen Reisen, die du schon gemacht hast, ist es wahrscheinlich auch ein überschaubares Risiko, zwar ein dolles, aber so relativ gesehen.
Aber ich muss auch sagen, also auch die ganze Scheiße, die ich schon erlebt habe, egal ob es das einfach nur durch diese lange Zeit vom Reisen war, wegen was unbequem war oder eben tatsächlich unangenehm durch Menschen, ich bin überall größer rausgekommen. Also ich bin durch alles gewachsen. Ich habe durch alles immer noch viel mehr das Gefühl, dass ich alles schaffen kann. Du kannst mich irgendwo in der Welt aussetzen und ich weiß, ich werde klarkommen. Und das ist ein richtig schönes Wissen zu haben über einen selber.
Triffst du denn von zu Hause aus schon irgendwelche Vorkehrungen, um ein bisschen was zu kontrollieren? Dass du sagst, ich habe eine Auslandskrankenversicherung oder eine Unfallversicherung fürs Ausland, also sowas? Oder lässt es wirklich alles komplett auf dich zukommen, auf gut Glück?
Ja, nee, also eine Auslandskrankenversicherung habe ich immer. Ich zähle nämlich leider auch zu den Menschen, ich nehme alles mit, was es so gibt. Und ich war auch schon in sehr vielen Ländern im Krankenhaus. Dementsprechend, ja, das ist bei mir Prio auch eins, die muss immer existieren. Und die sind ja auch zum Glück mittlerweile echt günstig. Ich suche mir die meistens draus nach, wo halt der längste Versicherungszeitraum am Stück ist. Dadurch, dass ich eben immer gerne 1 bis 2 Monate am Stück reise, reicht es mir halt nicht, wenn irgendwie eine Versicherung nur 30, 40 Tage greift, wenn ich da halt drüber komme. Sonst, genau das habe ich. Ich habe eine Reiserücktrittsversicherung, einfach nur, weil die aufs Jahr gesehen auch ultra günstig ist und ich halt schon viel reise. Und dann kann ich auch mit gutem Gewissen immer das Ganze beim Flugzeug, ne, willst du noch die Versicherung oder die noch oder die noch, oder das ist nicht abgesichert. Nee, das habe ich alles abgesichert, weil ich das sowieso schon separat habe. Dann habe ich eine Kreditkarte, mit der ich die meisten Sachen buche, wo dann auch zusätzlich nochmal so eine Reiserücktritt inkludiert ist, einfach nur, weil ich diese Kreditkarte verwende. Das heißt, da bin ich dann immer schon so ein bisschen abgesichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fliege in Richtung Krisengebiet oder wo vielleicht eins in der Nähe sein könnte oder wo vielleicht auch, keine Ahnung, gerade Hurricane Season sein könnte, wo irgendwas sein könnte, dann gibt es ja auch diese deutsche Website vom Auswärtigen Amt, dieses Elefant, also wieder Elefant, nur mit D hinten. Wo man ja auch seinen Namen und alles registrieren kann und reinschreiben kann, wo man hingeht und wie man zu erreichen ist. Und wenn dann tatsächlich Rückrufaktionen sein sollen oder so, dann wird man von denen auch kontaktiert. Wissen die quasi, du bist irgendwo da. Und ich benutze die App Polar Steps, die aufzeichnet, wo du bist, wo du dich aktuell befindest, aber auch deine Route. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Wanderung machst oder so, kannst du dann sehen, wie du gelaufen bist. Wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, ist es immer so ein bisschen schön zu sehen, wo du tatsächlich entlang gefahren bist. Die funktioniert so ein bisschen abgehackt, also meistens so gerade Striche, jetzt nicht so super akkurat, aber es reicht. Und genau, man kann eben Fotos hochladen, Videos, Text und so weiter, also viele benutzen das auch als Tagebuch so ein bisschen. Schickt quasi immer den Link für mein Profil, weil das auf privat gestellt ist, schicke ich dann eben in meine Reisegruppe, wo meine Familie mit drin ist. Und da schreibe ich immer dazu, dass sie hier meinen Stalker-Link haben können, damit sie immer gucken können, wo ich mich gerade befinde, falls eben mal irgendwas sein sollte, sie mich nicht erreichen.
Welches Land steht denn jetzt als nächstes auf deiner Liste?
Also ich habe tatsächlich einen Kurztrip im November nach Tromsø, Norwegen. Einfach nur, weil ein Kumpel hingehen gefragt hat, ob ich mit möchte. Und ansonsten ist bis jetzt der nächste größere Trip ist geplant, nächstes Jahr Dominika. Hauptsächlich, weil, also eins meiner Hobbys ist, ich gehe mit Walen schwimmen. Ja, wie gesagt, ich liebe ja das Meer und irgendwie, es war für mich immer so unerreichbar und auf einmal habe ich es mir erreichbar gemacht und habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und sag mal, ich habe das Gefühl, der Pottwal ist so mein Seelentier, dem werde ich hoffentlich begegnen.
Sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen sagen möchtest? Irgendein Tipp, irgendein, das müsst ihr beachten, wenn ihr jetzt alleine oder mit Freunden auf Reisen geht?
Also, grundsätzlich würde ich einfach sagen, macht einfach. Ne, weil am Ende bereut man ja eigentlich immer nur die Sachen, die man nicht getan hat. Egal, ob es jetzt irgendwie ums Finanzielle geht oder um Sachen, die man sich vielleicht nicht getraut hat. Wenn es um Sicherheit geht, habe ich noch so ein Mini-Reise-Hack, wenn man zum Beispiel jetzt weiß, man wandert jetzt von A nach B mit seinen gesamten Sachen, mit allem Backpack und hat alles bei sich. Lege ich zum Beispiel offene Kreditkarte in meinen Schuh vorne unter meinen Fuß oder unter die Sohle. Da liegt die relativ gut flach, da bricht sie nicht durch. Und falls ich ausgeraubt werde, habe ich immer noch eine Kreditkarte bei mir. Weil ich glaube, unter die Sohle im Schuh wird keiner gucken.
Okay. Dann, Corinna, ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe, dass du von deinen weiteren Reisen gut wiederkommst. Und ja, alles Gute dir bis dahin.
Ja, danke, hoffe ich auch.
Zwei heftige Geschichten. Und trotzdem sagt Corinna, natürlich reise ich genauso weiter. Was ich an ihrer Haltung besonders interessant finde, sie hat keine Angst davor, vorsichtig zu sein. Sie hört auf ihr Bauchgefühl und sie nimmt's ernst, auch bei Kleinigkeiten. Lieber einmal zu viel das Taxi nehmen, wenn sich der Weg komisch anfühlt, als sich hinterher zu fragen, warum man es nicht gemacht hat. Und das gilt natürlich nicht nur auf Reisen. Auch in der eigenen Stadt kann die Situation plötzlich kippen. Deshalb finde ich ihren Gedanken so wichtig. Vorsicht bedeutet nicht, dass man sich von Angst leiten lässt. Es geht eher darum, vorbereitet zu sein. Jemanden den eigenen Standort zu schicken, einen Plan B zu haben oder vielleicht auch mal eine Situation früher zu verlassen, wenn sie sich nicht gut anfühlt. Und gleichzeitig bleibt auch dieser Satz von Corinna: Du kannst mich irgendwo auf der Welt aussetzen und ich weiß, ich komme klar. Und vielleicht ist das genau ein Teil von dem, was Reisen einem geben kann. Nicht das Gefühl, dass einem nie etwas passiert, sondern das Vertrauen, dass man auch mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Danke, Corinna, für deine Offenheit und diese beiden Geschichten. Bis zum nächsten Mal.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.